Check-up für Frauen ab 40, wichtige Blutwerte für Frauen in den Wechseljahren. In dieser Episode schauen wir uns an, welche Blutwerte Sinn machen, wenn du zu einem Check-up gehst. Viel Spaß!
Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich.
Ja, und bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Aktuell vergebe ich noch Plätze für das VIPU Einzelcoaching. Noch einen Platz im März und dann wieder zwei Plätze im April. Das VIPU Coaching ist für dich genau richtig, wenn du dir eine 1:1 Begleitung mit mir gönnen möchtest. Wir werden dann 8 Wochen sehr intensiv zusammenarbeiten. Du hast weitere 10 Monate Zugriff auf mich. Also insgesamt hast du mich als Coach 1 Jahr an deiner Seite. Es ist tatsächlich die intensivste und individuellste Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Alle Infos dazu findest du hier in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Auf der Seite zum VIPU Einzelcoaching sind weitere Infos aufgeführt, auch was den Ablauf betrifft. Und du kannst dir über diese Seite ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen. Gut, lass uns jetzt mit diesem spannenden Thema rund um unsere Blutwerte starten. Tatsächlich werde ich das auch ganz oft gefragt. Daniela, ich gehe zum Check-up. Was soll ich denn jetzt mal nachschauen lassen? Und auch deshalb produziere ich jetzt diese Episode mit dem dazugehörigen Blogartikel. Das heißt, du kannst dich jetzt ganz entspannt zurücklehnen und diese Episode in Ruhe anhören. Und du kannst dann im Blogbeitrag zu dieser Episode nachschauen, um welche Blutwerte es geht. Kannst du das vielleicht auch kopieren und für dich in deine Unterlagen packen für deinen nächsten Check-up. Und ja, in den Wechseljahren beginnt sich ja der Körper auf eine ganz neue Lebensphase einzustellen. Die Hormonspiegel verändern sich, was zu einer Vielzahl von Symptomen und Befindlichkeitsstörungen und tatsächlich auch einer Gewichtszunahme führen kann. Mutter Natur hat sich entschieden, dass die Fruchtbarkeit vorbei ist. Und damit fallen dann leider auch einige Schutzmechanismen weg, die uns als Frau zur Verfügung standen, als wir noch für den Nachwuchs zuständig waren. Ein Mangel an Nährstoffen oder Blutwerte, die sehr aus der Reihe tanzen, machen es natürlich nicht besser. Deshalb ist ein regelmäßiger Check-up beim Arzt oder Heilpraktiker ziemlich sinnvoll, um die Entwicklung einzelner Blutwerte anzuschauen, zu beobachten und gegebenenfalls zu handeln, wenn ein Mangel vorliegt oder sich die Blutwerte in gesundheitsgefährdende Bereiche bewegen. Und in dieser Episode schauen wir uns an, welche Blutwerte für die Frau ab 40 beziehungsweise zu Beginn der Wechseljahre besonders wichtig sind. Die Wechseljahre können ab circa 36 Jahren beginnen, da verändern sich die Hormonspiegel bereits. Und deshalb ab 40 kann man dann mal schauen, dass man auf ein paar Werte ganz besonders achtet. Wir schauen uns erstmal das normale kleine Blutbild an mit ein paar Werten, die ich da herausgesucht habe. Die Cholesterin- und Blutzuckerwerte, Schilddrüsenwerte, Jod und Selen, die auch für die Schilddrüse sehr wichtig sind, Entzündungsmarker und verschiedene B-Vitamine und Vitamin D. Ich erkläre dir jeweils, worum es in den einzelnen Blutwerten geht und warum sie wichtig sind. Und wie gesagt, du findest sie auch fein säuberlich aufgeführt und auch mit Quellen hinterlegt im Beitrag zu dieser Episode. Du musst dir also jetzt nichts merken und kannst dich auf den Inhalt der Episode konzentrieren. Wir starten mit dem kleinen Blutbild und da geht es einmal ums Hämoglobin, um den Hämatokrit, um die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen, die Thrombozyten. Und da gehe ich jetzt mal einzeln so ein bisschen drauf ein, damit du auch so ein bisschen herauskristallisieren kannst, worum geht es denn da und wozu sind diese Blutwerte wichtig. Hämoglobin, das ist ein Wert, der misst den Anteil des roten Blutfarbstoffs im Blut, der für den Sauerstofftransport von der Lunge zu den Zellen verantwortlich ist. Ein niedriger Hämoglobinwert kann auf eine Anämie hinweisen, eine Erkrankung, bei der zu wenig Sauerstoff in die Körperzellen gelangt. Und wir schauen uns gleich auch noch an, was genau eine Anämie ist. Dann der Hämatokrit. Der Hämatokritwert gibt den Anteil der roten Blutkörperchen am Blutvolumen an. Ein zu hoher Hämatokritwert kann auf eine Dehydrierung oder Blutkrankheiten hinweisen, ein zu niedriger Wert auf eine Anämie. Das sind natürlich alles immer nur Beispiele. So grob, es gibt natürlich noch viel mehr Dinge, worauf jetzt die einzelnen Blutwerte hinweisen können. Ich möchte dir nur so eine Idee geben, wozu diese Werte jetzt gemessen werden, warum die so wichtig sind. Dann die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Diese Zellen transportieren den Sauerstoff. Wir hatten das ja gerade schon beim Thema Hämoglobin, das sich als Blutfarbstoff in den roten Blutkörperchen befindet. Und eine ungewöhnliche Anzahl roter Blutkörperchen kann auf eine Vielzahl von Erkrankungen hinweisen und darunter auch wieder die Anämie oder Erkrankungen, die mit der Blutbildung zu tun haben. So, dann haben wir noch die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Diese Zellen sind wichtig für das Immunsystem. Sie schützen den Körper vor Infektionen. Eine erhöhte Leukozytenzahl kann deshalb auf eine akute Infektion oder Entzündung hinweisen und eine niedrige Leukozytenzahl auf eine geschwächte Immunabwehr oder eine Bluterkrankung. Dann haben wir da noch die Thrombozyten, die Blutplättchen. Die sind für die Blutgerinnung verantwortlich. Zu viele oder zu wenige Thrombozyten können zu Gerinnungsstörungen führen, die das Risiko von Blutungen oder unerwünschten Blutgerinnseln erhöhen. So, schauen wir uns nochmal diese Sache mit der Anämie an. Das ist ja jetzt ein paar Mal hier vorgekommen. Bei einer Anämie, was eine Blutarmut ist, hat der Körper nicht genügend gesunde rote Blutkörperchen oder Hämoglobin im Organismus. Hämoglobin ist ja, wie gesagt, der Bestandteil der roten Blutkörperchen, der für den Sauerstofftransport von den Lungen zu den Geweben und Organen verantwortlich ist. Das kann dann zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Körpergewebes führen und Symptome wie zum Beispiel Müdigkeit, Schwäche, blasse Haut, Kurzatmigkeit und Schwindel führen. Die häufigsten Ursachen für eine Anämie bzw. Blutarmut sind Eisenmangel. Eisen ist ein wichtiger Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Ein Eisenmangel führt dann zu einer verminderten Produktion roter Blutkörperchen. Ein Vitaminmangel, ein Mangel an Vitamin, insbesondere B12 und Vitamin B9, die Folsäure, kann die Bildung roter Blutkörperchen beeinträchtigen und natürlich auch ein Blutverlust, zum Beispiel durch sehr starke Menstruationsblutungen oder eine innere Blutung oder grundsätzlich Verletzungen, können natürlich auch zu einer Anämie führen. Zum Thema Eisen gibt es hier schon eine super interessante Podcast-Episode, bestehend aus zwei Teilen, die ich dir sehr ans Herz legen kann. Sie heißt Eisenmangel. Was passiert, wenn das Beauty-Spurenelement fehlt, in der ich meinen KPNI-Kollegen Matthias Baum interviewt habe? Und ich habe dir die beiden Episoden im Beitrag zu dieser Episode verlinkt. Kommen wir zum Cholesterin. Hier ist es sehr wichtig, nicht nur den Gesamtwert zu betrachten. Dieser Wert allein sagt nichts darüber aus, ob das Cholesterin tatsächlich problematisch hoch ist. Viel entscheidender sind die einzelnen Werte wie das LDL, Das Low-Density-Lipoprotein, ich nenne es ja lieber, lass das lieber, um es sich gut merken zu kommen, das sogenannte böse Cholesterin, das aber auch seine Daseinsberechtigung im Körper hat, und das HDL, High-Density-Lipoprotein oder hab dich lieb. Lass das lieber, hab dich lieb, LDL, HDL. Wichtig ist hier zu wissen, dass ein hoher HDL-Wert einen hohen LDL-Wert ausgleichen kann, weshalb in den letzten Jahren nicht mehr nur der Gesamtcholesterinwert, sondern auch der Cholesterinquotient auf dem Laborzettel steht bzw. stehen sollte. Auch wichtig zu wissen, Vitamin D, auf das ich ja gleich noch zu sprechen komme, spielt eine Schlüsselrolle im Cholesterinhaushalt, da Vitamin D Enzyme aktiviert, die für den Abbau von Cholesterin in der Leber zuständig sind. Fehlt Vitamin D, können diese Enzyme natürlich nicht optimal arbeiten. Daher sollten Frauen mit einem erhöhten Cholesterinspiegel, insbesondere wenn dieser genetisch bedingt ist, auch den Vitamin D-Spiegel überprüfen lassen und gegebenenfalls ausgleichen. Gut, wir kommen zu meinen Lieblingsblutwerten, die Blutzuckerwerte. HbA1c und HOMA-Index, die habe ich ganz sicher schon erwähnt, aber sie gehören jetzt in diese Aufzählung auf jeden Fall dazu. Der HbA1c-Wert ist ein Blutzuckerwert, der recht geläufig ist, immer noch wenig bekannt ist der HOMA-Index, der eine genauere Einschätzung ermöglicht, ob bereits eine Insulinresistenz bzw. Diabetes Typ 2 vorliegt. Der HbA1c-Wert wird ja auch der Langzeitblutzucker genannt. Er gibt den durchschnittlichen Blutzuckerwert der letzten 2 bis 3 Monate an. Er ist einer der Messwerte, um einen möglichen Diabetes zu diagnostizieren oder auch den Erfolg einer Diabetesbehandlung zu überprüfen. Wenn man dann eben zum nächsten Check-up geht, kann man schauen, was sich verbessert hat. Ein normaler HbA1c-Wert liegt in der Regel unter 5,7%. 5,7% bedeutet im Prinzip, dass 5,7% deiner roten Blutkörperchen verzuckert sind. Werte über 6,5% deuten auf einen Diabetes hin. Werte zwischen 5,7 und 6,4 auf einen Prädiabetes bzw. eine Insulinresistenz, die ja dann zu Diabetes Typ 2 führt, über kurz oder lang. Aber der HbA1c-Wert hat eine wichtige Einschränkung. Er gibt keine Auskunft über die Insulinempfindlichkeit oder die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse. So, und hier ist dann der HOMA-Index sehr hilfreich. Das ist im Prinzip ein mathematisches Modell, das aus dem nüchtern Blutzuckerwert und dem Insulinwert berechnet wird und so Auskunft über die Insulinempfindlichkeit und die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse gibt. Der HOMA-Index ist besonders wertvoll für die Früherkennung einer Insulinresistenz, die sich ja oft schon Jahre vor der Diabetesdiagnose entwickeln kann, weil sich diese Krankheit wirklich still und leise von hinten anschleicht, was unter anderem daran liegt, dass es zu Beginn über Jahre keine Symptome gibt. Ein normaler HOMA-Index liegt unter 1,0. Werte über 1,0 weisen auf eine Insulinresistenz hin. Höhere Werte weisen dann auf Diabetes Typ 2 hin. Und ja, langfristig führt dies zu einem chronischen Anstieg des Blutzuckerspiegels, was am Ende des Tages zu dramatischen Folgeerkrankungen führen kann. Auch zum Thema Diabetes Typ 2 gibt es schon einige Episoden hier im Podcast. Zusammengefasst, der HbA1c-Wert gibt Auskunft über den Blutzuckerspiegel der letzten 2 bis 3 Monate, während der HOMA-Index ein deutlich sensibleres Bild davon vermittelt, wie gut der Insulinstoffwechsel funktioniert. Okay, ein weiteres spannendes Thema sind die Schilddrüsenwerte. Schilddrüsenhormone sind ja für viele Funktionen im Körper von entscheidender Bedeutung, unter anderem für die Regulierung des Stoffwechsels, die Aufrechterhaltung der Gedächtnisleistung und die Gewichtskontrolle tatsächlich auch. Und eine Fehlfunktion der Schilddrüse kann erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Organismus haben. Und für eine umfassende Diagnose ist es wichtig, nicht nur die üblichen gemessenen Werte wie TSH, T3 und T4 zu berücksichtigen. Ich sehe ja manchmal Laborzettel, wo wirklich nur TSH gemessen wurde, was so gar nichts aussagt. Und es gibt aber auch noch weitere relevante Schilddrüsenwerte, auf die ich dich heute aufmerksam machen möchte. Und ich möchte dich vor allem darauf aufmerksam machen, grundsätzlich, dass eine Schilddrüse wirklich nur dann gut diagnostiziert werden kann, wenn ein Experte dran ist, der eben sich auskennt mit der Schilddrüse und auch diese ganzen Werte kennt und sie auch auswerten kann. Gut, da haben wir TSH, von dem haben wir gerade schon gesprochen. Das Thyreoidea-stimulierende Hormon, dieser Wert ist tatsächlich ein Gehirnwert, ist gar kein Schilddrüsenwert. TSH wird von der Hirnanhangsdrüse produziert und steuert die Produktion der Schilddrüsenhormone T3 und T4 in der Schilddrüse, ist also quasi der Chef, der dann sagt, ob sie gebraucht werden, ja oder nein. Ein erhöhter TSH-Wert kann auf eine Schilddrüsenunterfunktion hindeuten, also die Hypothyreose, während ein niedriger Wert oft auf eine Überfunktion, die Hyperthyreose hinweist. Aber nochmal, es ist wichtig, dass diese Diagnose nicht auf diesen einzigen Wert, auf diesem Gehirnwert aufgebaut wird. T3 und T4 sind dir sicher auch geläufig. T4 ist das Thyroxin. Es wird von der Schilddrüse in den Blutkreislauf abgegeben und ist die Hauptform des Schilddrüsenhormons im Blut. T4 ist allerdings biologisch weniger aktiv als T3 und muss im Körper umgewandelt werden, um seine volle Wirkung zu entfalten. Und dann T3-Triiodthyronin, die aktive Form des Schilddrüsenhormons. T3 wird entweder direkt von der Schilddrüse produziert oder entsteht durch Umwandlung von T4. Etwa 80% des T3 werden im Körper aus T4 gebildet, vor allem in der Leber und in den Nieren. Und T3 hat deshalb auch eine viel stärkere Wirkung auf den Stoffwechsel als T4 und damit auch einen großen Einfluss auf den Energiestoffwechsel des Körpers. Beide Hormone, T3 und T4, regulieren wichtige Körperfunktionen wie die Körpertemperatur, Energieverbrauch, Fettstoffwechsel. Sie fördern den Abbau von Fetten und Zucker und tragen zur Steuerung der Muskelaktivität, des Herzschlags, der Gehirnfunktion bei. Ein Ungleichgewicht zwischen T3 und T4 spiegeln kann zu einer Schilddrüsenüberfunktion oder Schilddrüsenunterfunktion führen, was sich dann auf den gesamten Stoffwechsel und natürlich auch auf das Wohlbefinden auswirkt. So, dann gibt es aber auch noch FT3 und FT4. FT4, das freie T4, ist das T4, das im Blut zirkuliert und noch nicht mit Eiweißen gebunden ist. Also es zirkuliert frei im Blut und ist noch nicht mit Eiweißen gebunden. Es stellt die Menge an T4 dar, die im Körper für die Umwandlung in T3 verfügbar ist. Und das freie T3, das ist die aktive Form von T3, die im Blut zirkuliert, jedoch auch nicht an Eiweiße gebunden ist. Und nur das freie T3 ist in der Lage, in die Zellen einzutreten und dort die wichtigen Stoffwechselprozesse anzusteuern. Es hat damit auch eine große Wirkung auf den Energiestoffwechsel, den Fettstoffwechsel und viele andere wichtige Körperfunktionen. Dann gibt es noch das RT3. Reversiertes T3 ist eine inaktive Form von T3 und zu hohe Werte von RT3 blockieren die Wirkung des normalen T3 und können so auch die Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion hervorrufen, auch wenn der TSH-Wert, also dieser Gehirnwert, normal erscheint. Und um dir dieses RT3 noch ein bisschen näher zu erklären, stell dir vor, T3 ist wie ein Schlüssel, der die Türen in deinen Zellen öffnet, damit Energie hineinkommen kann. Und RT3 kann man sich wie einen kaputten Schlüssel vorstellen, Er sieht genauso aus wie T3, aber es kann die Türen in den Zellen nicht öffnen. Wenn du zum Beispiel viel Stress hast oder zum Beispiel übertrainiert bist, also dein Körper hart gearbeitet hat oder hart arbeiten musste, produziert er mehr von diesen in Anführungsstrichen kaputten Schlüsseln, also RT3. Und dadurch kann es sein, dass die guten Schlüssel, also T3, weniger wirken, weil RT3 die Andockstellen für T3 blockiert. So, und jetzt bekommt dein Körper nicht die Energie, die er braucht. Also wenn du zu viel RT3 im Blut hast, kann dein Körper nicht so gut arbeiten und du fühlst dich müder oder weniger energiegeladen. Ein wichtiges Thema, was die Schilddrüse betrifft, sind dann auch noch die Antikörper. Hier geht es um die Abklärung, ob die Schilddrüse eventuell auch deshalb unter einer Unterfunktion leidet, weil sie verkleinert ist, beziehungsweise die autoimmune Störung Hashimoto vorliegt, bei der das Immunsystem irrtümlicherweise das eigene Schilddrüsengewebe angreift. Antikörper sind Eiweißmoleküle, die vom Körper zur Abwehr unerwünschter Eindringlinge gebildet werden. Schilddrüsenantikörper sind demnach Antikörper gegen bestimmte Strukturen in der Schilddrüse. Und diese Antikörper werden vom Immunsystem gebildet und können die Schilddrüse schädigen. Die verschiedenen Antikörper können im Blut nachgewiesen werden für die Hashimoto-Thyreoiditis, der Antikörper TPOAK. Und hier wieder ganz wichtig, es gibt Menschen, bei denen Schilddrüsenantikörper im Blut nachweisbar sind, bei denen aber keine Schilddrüsenerkrankung vorliegt. Daher nochmal muss bei der Beurteilung von Einzelwerten immer ganzheitlich diagnostiziert werden. Okay, kommen wir zu Jod und Selen. Eine ausreichende Versorgung mit Jod und Selen ist sehr wichtig für eine gute Schilddrüsenfunktion. Jod wird für die Bildung von T3 und T4 benötigt und ein Jodmangel kann so auch zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen, weil die Schilddrüse so nicht genügend aktive Hormone bilden kann. Und Selen unterstützt insbesondere die Umwandlung von T4 in das aktive T3. Selen ist ein Kofaktor für die Enzyme, die diese Umwandlung ermöglichen. Und so kann eben ein Selenmangel die Aktivität der Schilddrüsenhormone richtig stark beeinträchtigen. Ein weiteres Lieblingsthema von mir, Vitamin D. Vitamin D spielt ja auch eine sehr entscheidende Rolle für die Knochengesundheit und den gesamten Stoffwechsel. Es fördert unter anderem die Aufnahme von Calcium und Phosphat aus der Nahrung und unterstützt so den Knochenaufbau und natürlich insbesondere in den Wechseljahren, wenn der Körper durch hormonelle Veränderungen, vor allem den Rückgang der Östrogene, ein erhöhtes Osteoporoserisiko hat, ist Vitamin D unentbehrlich, um Knochenschwund zu verhindern und die Knochendichte zu erhalten. Vitamin D ist ein Tausendsasser, also da gibt es auch wieder ganz eigene Podcast-Episoden dazu. In mehreren Studien wurde es mit der Regulierung des Immunsystems, der Verringerung von Entzündungen und der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Ein zu niedriger Vitamin-D-Spiegel kann auch zu Muskelschmerzen, Müdigkeiten und einem erhöhten Risiko für Depressionen führen. Und das Problem ist, dass der Körper Vitamin D hauptsächlich über das Sonnenlicht produziert, in den Herbst- und Wintermonaten, insbesondere in nördlichen Regionen wie Deutschland, ist die Sonneneinstrahlung nicht intensiv genug, um ausreichend Vitamin D zu synthetisieren. Und auch Menschen, die sich viel drinnen aufhalten, sind häufig von einem Vitamin D-Mangel betroffen. Deshalb ist es wirklich sehr wichtig, den Vitamin D-Spiegel regelmäßig überprüfen zu lassen. Und die Einnahme von Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel kann jetzt sinnvoll sein, insbesondere in den Wintermonaten oder bei einem nachgewiesenen Mangel. Wenn du zum Thema Vitamin D noch in die Tiefe gehen möchtest, hör unbedingt auch in das Interview rein, das ich mit dem Vitamin D-Experten Dr. Raimund von Helden geführt habe. Die Episoden verlinke ich dir auch im Beitrag zu dieser Episode. So, Magnesium und Calcium. Auch sehr erwähnenswert, für die Knochengesundheit unerlässlich. Calcium stärkt Knochen und Zähne, während Magnesium die Einlagerung von Calcium in die Knochen unterstützt. In den Wechseljahren, wenn der Östrogenspiegel sinkt und der Knochenabbau zunimmt, ist eine ausreichende Zufuhr dieser Mineralstoffe natürlich auch besonders wichtig. Beide Mineralstoffe sind auch wichtig für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Calcium hilft, den Herzmuskel zusammenzuziehen und den Blutdruck zu regulieren, während Magnesium die Blutgefäße entspannt und den Blutdruck senken kann. So kommen wir zu zwei Werten, die wichtig sind, um zu erkennen, ob es Entzündungen im Körper gibt. CRP und HSCRP. Das C-reaktive Protein, CRP, ist ein wichtiger Marker zur Erkennung von Entzündungsprozessen im Körper. Ein erhöhter CRP-Wert weist auf eine akute oder chronische Entzündung hin, die schwerwiegende Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Arthritis fördern kann. Ein noch viel genauerer Marker, den ich dir sehr ans Herz legen kann, ist das hochsensitive CRP, das heißt dann abgekürzt HSCRP. Im Vergleich zum normalen CRP-Test misst das HSCRP auch niedrige Entzündungswerte und ist deshalb gut geeignet, langfristige stille Entzündungen zu erkennen, die oft keine auffälligen Symptome zeigen. Diese Entzündungen spielen eine Schlüsselrolle bei der Entstehung chronischer Krankheiten und können so, wenn man sie dann erkennt über den HSCRP, früh genug behandelt werden und dann eben weitere Gesundheitsprobleme vermeiden. Deshalb kann ich dir den HSCRP-Wert sehr ans Herz legen. Zum Thema stille Entzündung bzw. chronische Entzündung auf einem ganz niedrigen Niveau, die aber nun mal chronisch sind und so ihre Auswirkungen auf unseren Körper haben. Dazu gibt es auch schon eine Episode hier im Podcast, verlinke ich dir auch im Beitrag zu dieser Episode. Kommen wir zu den B-Vitaminen, B9, B12 und weitere B-Vitamine. Die sind jetzt wieder für viele Körperfunktionen unentbehrlich, insbesondere für die Zellteilung und Bildung roter Blutkörperchen. Ein Mangel an zum Beispiel Folsäure bzw. B9 kann hier auch wieder zu einer Anämie, also Blutarmut, führen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Ein gesunder Folsäurespiegel trägt dazu bei, den Homozysteinspiegel zu senken, das wiederum das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall verringern kann. Außerdem beeinflusst Folsäure die DNA-Reparatur und die Zellregeneration, was besonders in den Wechseljahren wichtig ist, wenn die Zellaktivität und die Zellteilung abnehmen. Also das war jetzt das B9, Folsäure. Dann haben wir noch das B12, auch eines meiner Lieblingsvitamine, das ich ganz oft erwähne. Ab einem Alter von etwa 50 Jahren sollten Frauen ihren Vitamin B12-Spiegel auf jeden Fall überprüfen lassen. Vitamin B12 wird im Magen freigesetzt und benötigt zur Aufnahme im Dünndarm den sogenannten Intrinsic-Faktor. Dieser wird von den Belegzellen im Magen produziert, die von der Magensäure abhängig sind. Und mit zunehmendem Alter nimmt die Magensäureproduktion ab, was damit zu tun hat, dass unser Magen einfach so viel älter wird als früher, was die Aufnahme von B12 erschwert. B12 wird unter anderem gebraucht, um die Ummantelung unserer Nervenzellen zu bauen. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass es bis zu Schmerzen führen kann, wenn dafür zu wenig Baumaterial wie Vitamin B12 zur Verfügung steht. Puh, das war eine Menge Stoff. Und wie gesagt, findest du das Ganze in Textform auch im Beitrag zu dieser Episode, dass du das nochmal in Ruhe anschauen kannst. Ich möchte dir diese Episode nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Das kleine und große Blutbild geben Auskunft über den allgemeinen Gesundheitszustand. Beim Cholesterin ist es wichtig, nicht nur den Gesamtwert zu betrachten, sondern auch den Cholesterinquotienten zwischen LDL und HDL. und die Wirkung von Vitamin D zu überprüfen, insbesondere wenn ein genetisch bedingter erhöhter Cholesterinspiegel vorliegt. Der HbA1c-Wert und der HOMA-Index sind entscheidend, um die Blutzuckerregulation zu beurteilen und Risikofaktoren wie Insulinresistenz und Diabetes frühzeitig zu erkennen. Und auch die Schilddrüsenwerte sind wichtig, um die Stoffwechselaktivität zu checken. Die Kontrolle des Vitamin-D-Spiegels spielt für die Knochengesundheit in den Wechseljahren eine besonders wichtige Rolle. Magnesium und Calcium sind für den Knochen- und Herz-Kreislauf-Stoffwechsel von großer Bedeutung. Ein weiterer wichtiger Marker ist das C-reaktive Protein, CRP, und das HSCRP, die Entzündungen im Körper anzeigen, die langfristig das Risiko für chronische Erkrankungen erhöhen können. Ganz zum Schluss haben wir noch über die B-Vitamine, insbesondere über die Folsäure B9 und Vitamin B12, und ich bin auch nochmal speziell auf das Vitamin D eingegangen. Okay, das war es jetzt für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz tolle Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, iss dich glücklich, deine Daniela.